Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Caesar, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Caesar ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Wo kriege ich da den Cut? Wo ist das rechte Maß? Wir machen das, aber wir hängen jetzt nicht auf Social Media und sagen, okay, wow, super, da muss ich jetzt auch hin oder so. Aber das machen Mädchen, weil es so sehr wichtig ist. Es geht um die Akzeptanz, Zugehörigkeit und Perfektsein. Dieses Perfektsein, das ist Selbstwertgefühl. Ich muss perfekt sein. Perfektionismus heißt die Angst vor Fehlern. Und die Angst vor Fehlern ist die Angst vor Ablehnung. Und da sind wir dann. Die Ablehnung, also die Ablehnung der Eltern, dann die Ablehnung der Gruppe. Für Mädchen, Frauen ist das Zugehörigkeitsgefühl einfach eben wahnsinnig wichtig.
Ja, aber das ist nur für Jungs auch wichtig.
Das, ich weiß, die Peers und so weiter, aber Jungs gehen nicht zu zweit aufs Klo.
Nächste Runde.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe Annette Oschmann, wir sitzen bei mir in Blankenese am Küchentisch. Und zum zweiten Mal.
Ja.
Die erste Folge wurde nichts, weil ich wollte unbedingt das Thema Fehler machen lernen. Du bist im Herbst extra nach Hamburg gekommen, weil ich dich angeschrieben hatte. Und bist aus Dortmund mit deinem Mann, mit dem Zug, hast du dir ein Hamburg-Wochenende gemacht und wir hatten eine richtig tolle Stunde. Und ich stellte nachher fest, ich habe irgendwo nicht die richtigen Knöpfe gedrückt. Und es war ein wundervolles Gespräch, wir waren beide ganz beglückt, darf ich glaube ich sagen.
Ja.
Und dann kam irgendwie mein eigener Absturz, wie auch immer. Dann habe ich einfach ein paar Wochen und Monate damit verbracht, mir selber anzuschauen, was meine Themen sind bei der Tatsache, dass ich einen Fehler mache. Und wir kommen zu dir. Ja. Du hast zwei wundervolle Bücher inzwischen geschrieben. Also erst warst du für das erste Buch da. Und das heißt, Du darfst gehen.
Ja.
Und logischerweise ist das ein Ratgeber klingt jetzt ein bisschen banal.
Ja, Ratgeberweg, Coaching-Prozess. Also jemand hat, sagte, der Coach im Taschenbuchformat, Coach durch den ganzen Prozess raus aus einer festgefahrenen Beziehung, über die Entscheidungsfindung hin zu sich selbst finden, Mut haben und rauszugehen, Glaubenssätze zu überarbeiten und nachher gut zu kommunizieren. Also der ganze Weg, ganz genau, ja.
Und du bist ursprünglich Anwältin und Coach in erster Linie für Frauen.
Ja, es tatsächlich sind so 70-80% meiner Klientinnen Frauen, 20-30% Männer. Ich sage immer, der sensiblere Teil kommt zu mir, der mehr leidet unter der Situation. Das können Frauen wie Männer sein. Aber tatsächlich suchen sich Frauen schneller und öfter Hilfe.
Und dann ist natürlich daraus dein zweites Buch entstanden, weil wenn Frauen im Erwachsenenalter Probleme haben, Dinge zu tun, wirklich in ihre Kraft zu kommen, ist der Ursprung irgendwo, aber nicht im Erwachsenenalter meistens. Und deswegen heißt dein zweites Buch Mädchen stärken.
Ja, ganz genau. Und das kommt nämlich genau aus dieser Erfahrung. Ich saß im Coaching und ich habe so oft gedacht, mein Gott, man müsste doch viel früher anfangen. Das ist auch der erste Satz im zweiten Buch. Es kommen so viele Glaubenssätze, so viele Verhaltensmuster von Frauen zusammen und es war so ähnlich und ich dachte, ich muss es einfach aufschreiben. Wir wollen doch nicht warten, bis die Frauen 40 sind, bis wir uns mal verändern. Also und da muss man in die Familie rein, man muss in die Kindheit rein. Ja, das kommt alles daher. Oft aus den besten Absichten der Eltern, aber doch sehr, sehr prägend, gerade was Mädchen angeht. Mhm. Die braven Mädchen, die gehorsamen Mädchen, die süßen Mädchen. Das sind Bilder, die wir alle in unseren Köpfen haben. Und wenn die sich fortsetzen ins Erwachsenenalter, dann bleibt auch die erwachsene Frau süß und nett und angepasst. Mhm.
Und hast du dich nicht manchmal gefragt, weil das frage ich mich dann, wo ist denn eigentlich die Emanzipation? Ja, weil es ist ja schon ganz wahnsinnig viel passiert und es ist so toll, was alles schon passiert ist. Und dann kommen wir Frauen, ich mache jetzt mal irgendwie Plural, trotzdem immer wieder an diese Glaubenssätze oder wirklich so ein ganz tiefes Gefühl, von dem wir ja manchmal gar nicht wissen, wo es herkommt, was wir alles nicht dürfen.
Ja, ganz genau, dieses Nicht-Dürfen. Ja, wo ist die Emanzipation? Wir haben super viel erreicht, glaube ich schon, so formal auch. Frauen stehen viele Berufe offen. Frauen steht es auch offen, Beruf und Familie zu haben und alles natürlich perfekt zu machen. Da kommen die Glaubenssätze wieder ins Spiel. Ja, die Emanzipation ist da. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sie bei Mädchen, jüngeren Frauen eben nicht voll da ist. Wenn wir mal so überlegen, Stichwort Quotenfrau. Die Frauen, die jungen Frauen in ihren 20ern, ich gehörte auch dazu, die haben gesagt, ich brauche keine Quote. Das, ich mache das selbst, ich streng mich an und mache das selbst. Und erst wenn Frauen etwas älter werden, so Ende 30, Anfang 40, Mitte 40 und merken, das ist hier mit Selbstmachen nicht so getan, kommt man vielleicht mal auf den Trichter, dass man doch mal an eine Quote denkt. Ja?
Okay.
Das ist so meine Erfahrung, dass man als junge Frau sagt so, ja, mir steht die Tür offen, die Welt steht mir offen, ich mache das alles und irgendwann stößt man an seine Grenzen und merkt, nee, es geht doch nicht so gut.
Also und warum geht es nicht so gut? Was ist deine Erfahrung da? Es gibt natürlich zahlreiche Argumentationsketten.
Es gibt ganz, ganz viel, was zusammenkommt. Ich möchte es mal auf zwei Punkte bringen. Das eine sind die Glaubenssätze, die wir Frauen im Kopf haben, die uns hindern und uns selbst ein Bein stellen.
Ja, und die haben wir, glaube ich, nicht nur im Kopf, sondern auch in den Zellen.
Ja. Genau, die sind ganz tief drin, die dann nämlich zum Beispiel dazu führen, ich muss alle Rollen perfekt machen. Das ist ganz tief, ich muss perfekt sein, ich bin nicht gut genug, ich muss alles 100-120%ig machen.
Und dieses, ich bin nicht gut genug, ist glaube ich die Ursache für, ich muss perfekt sein.
Genau.
Weil dann fühle ich ja nicht weiterhin dieses, ich bin nicht gut genug, sondern dann bilde ich mir ein, das nicht zu fühlen, weil ich mich ja vollständig verausgabe.
Genau.
Und damit versuche, an diesen Zustand ranzukommen, I'm perfect.
Ja, genau. Das ist so, da auch eine Anekdote dazu, wenn du so mal liest, wie Frauen sich vorbereiten, da gibt es ja immer mal wieder Christine Lagarde, Angela Merkel, und da steht dann oft ja 120%ig. Die lassen sich alles geben und machen und tun. Und wenn du mal so überlegst, also ich lebe ja auch mit Männern zusammen, also mit einigen Männern,
ja.
und mal so überlegst, die sind alle immer super vorbereitet, aber machen die 120%? Und dann habe ich irgendwann mal für mich überlegt, versuch doch mal 80. Ich habe 80 gemacht und ich war so gut wie nie.
Du warst so gut wie?
Ich war so gut wie nie vorher.
So gut wie nie.
So gut wie nie vorher mit meinen 120%.
Aha.
Und das fand ich eine super Erfahrung.
Und was passierte da in den 40%? Womit hast du die gefüllt?
Also die 100% sind ja das, was es eigentlich gibt. Die 120 gibt es ja nicht. Ne? Die 100%. ich bin ein bisschen drunter geblieben und habe den Rest mit Intuition, Spontanität ausgefüllt. Und ich war besser als jemals zuvor mit 120%.
Stark. Aber das nochmal ein bisschen, das finde ich richtig, richtig gut.
Ja.
Dieses statt Perfektion das Gefühl mitzunehmen.
Ja.
Gefühl das für den Raum oder Gefühl für das Thema oder wie ist das?
Ja, genau. Gefühl für den, nicht für das Thema, für mich.
Aha.
Das hat natürlich ganz viel dann an dem Punkt mit Selbstvertrauen zu tun. Ich habe mal so einen schönen Satz gelesen, ich werde mit allem klarkommen, denn ich habe mich ja immer dabei. Und das finde ich super. Mhm. Und wenn man sich darauf zurückfallen lassen kann, da reinfallen lassen kann, dann ist das Selbstvertrauen und dann ist man auch wirklich gut.
Aber davor muss ich ja schon mehrfach das Gefühl gehabt haben, ich bin gut genug. Mhm. Also es ist schon so eine Kette, die da irgendwie
eine Kette, die irgendwann
muss, was ja nichts macht. Also dafür sind wir ja da. Aber ich kann das so gut nachvollziehen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ist es ein bisschen Typsache? Also wenn ich mich vorbereite auf einen Vortrag oder sowas, dann habe ich mir quasi abgewöhnt, mir das rein im Kopf alles ständig reinzufahren und Hilfe, wenn ich jetzt das mit dem verwechsle und so, sondern ich mache das Telefon aus, ich mache gar nichts anderes sozusagen. Ich bin mit mir und ich gehe in dieses Feld, so nenne ich es, von dem Thema, von dem, was ich sagen will. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin das.
Ja.
Aber das entspricht dem.
Das entspricht dem ganz genau. Du gehst da emotional rein.
Genau.
Emotional empathisch. Eine Typfrage. Man kann es, glaube ich, auf sensible Menschen, auf empathische Menschen schon fokussieren, sehr hochsensible Menschen. Schon mal gehört. das sind viele, viele Frauen, das können natürlich auch Männer sein. Es gibt auch Männer, die beim Stichwort Hochstapler-Syndrom sagen, oh, das ist das, okay, kenne ich, oh Gott, das hat einen Namen. Können wir gleich vielleicht nochmal, kommen vielleicht nochmal dazu. Dieses Gefühl für sich selbst, auch ein Beispiel, ich war gerade in Wien, auf einer Lesung. Mhm. Ich komme ja aus Wien hierher nach Hamburg heute. Hat super gepasst. Das war einmal zickzack, das war super. Und ich hatte eine ganz, ganz tolle Moderatorin. Und wir haben kurz vorher eine Besprechung gemacht und haben dann beide gesagt, wir wollen dieses Gespräch nicht vorbereiten. Weil wir beide gesagt haben, ich habe gesagt, ich möchte die Fragen nicht vorher wissen, weil ich eine Tendenz habe, dann Antworten vorzuformulieren im Kopf und die auswendig zu lernen. Mhm. Und dann geht die ganze Spontanität verloren. Mhm. Und sie, das war die Steffi Jaksch, die auch gesagt hat, ich habe das auch mal so gemacht am Anfang und dann kamen nur Worthülsen. Mhm. Und wir waren also beide auf einer Linie, wir bereiten unser Gespräch nicht vor. Mhm. Und das hat so geglitzert und so geperlt und es war so schön. Und wir haben aber bewusst gesagt, wir machen es nicht anders. Und wenn du irgendwann diesen Moment hast, dass du der Spontanität vertraust und dir selbst, dann bist du authentisch und das kommt rüber. Und das finde ich richtig schön.
Das ist richtig schön. Und bist du die Hebamme oder die Dolmetscherin für diese Sprache oder dieses Gefühl oder dann dieses Tun?
Ja.
Ist das dein Auftrag?
Ja und nein. Ja und nein. Nicht auf direktem Weg. Viele Wege führen nach Rom. Alles, was ich mache, führt, glaube ich, zu dem Zustand des sich Wohlfühlens und sich Selbstvertrauens und vor allen Dingen den Kontakt zur Intuition wiederherzustellen. Mhm. Denn den haben ja viele nicht mehr. Mhm. Das ist auch Grundlage auch des Trennungscoachings. Es findet alles nur im Kopf statt und das Leben lässt sich nicht denken. Mhm. Es lässt sich fühlen. Und viele Menschen. Und ich muss auch bei mir immer wieder aufpassen, dass ich da nicht reinrutsche. Denken. Und sie meinen, sie könnten alles lösen. Und
trotzdem schadet Denken nicht.
Denken schadet nicht. Ich finde das ganz super. Da kommt man zu Ergebnissen. Ja. Also sagen wir mal so rational. Ich bin ja auch Juristin, Rechtsanwältin. Also, da denke ich natürlich auch. Fühlen,
hätte sie jetzt die zwei Staatsexamen auch nicht geschafft. Nee.
Sag ich jetzt mal. Nein. Aber das ist, glaube ich, das ganz tolle Hinweis, Franziska. Das ist der entscheidende, die entscheidende Weggabelung. Wann denke ich und wann fühle ich? Wann sind die Sachthemen da? Wann sind auch Fake News? Man muss denken und man muss Tatsachen benennen. Das brauchen wir alles, das Denken. Und dann kommen aber die Entscheidungen und das Menschsein und das Leben führen. Und da lässt sich vieles eben nur erfühlen. Und das ist meine feste Überzeugung. Nur damit komme ich jetzt nicht als erstes und sage, also wir gehen jetzt hier, wir fühlen jetzt unser Leben. sondern es alles führt dahin, sich selbst wieder zu spüren, gutes Gespür für sich selbst zu bekommen, auch im Trennungscoaching gerade da. Wer bin ich? Was will ich? Wo stehe ich eigentlich? Was wollte ich mal? Was sind meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Stichwort Bedürfnisse, da gucken manche Bedürfnisse. dachte, was ist das eigentlich?
Ich?
Habe genau. Ich mhm. Ja, ja, oder Frauenthema, zwei. Frauenthema, genau. Ich, was sind Bedürfnisse, kenne ich nicht, aber was die anderen brauchen, das weiß ich. Ganz großes Thema, ist auch toll. Also ich sage mal, wenn alle in unserer Gesellschaft so drauf wären und sich so sehr um andere kümmern würden und die Bedürfnisse anderer so sehr sehen würden, dann wäre unsere Gesellschaft ein ganzes Stück besser.
Jein, würde ich in dem Fall sagen, denn ich muss ja immer erst nach mir schauen.
Ja.
Ne? Erst wenn die Schale überläuft, dann schütte ich irgendwie für die anderen.
Ja.
Das ist, glaube ich, einfach was über Jahrhunderte anders, meistens anders gelaufen ist.
Ja.
Und da sind wir jetzt irgendwie abgebogen schon lange. Und da sind, glaube ich, manche einfach wahnsinnig frustriert, weil sie sich selbst nicht gut aufbauen können oder sich selbst nicht gut begleiten können. Und dann denken sie auch, also warum soll ich jetzt hier noch weiterhelfen?
Ja.
Also, ja. Das ist jetzt irgendwie ein eigenes Thema. Aber.
Ja, ja, genau. Und ich komme dann immer mit den toxischen Menschen. Ich habe ja im Trennungscoaching wahnsinnig viel zu tun mit narzisstischen Partnern, toxischen Partnern, toxischen Beziehungen. Und ich habe immer den Eindruck, mindestens die Hälfte ist toxisch, so vom Gefühl her.
Ist das dein
Gefühl? Das ist mein persönlicher, keine Statistik.
Ist das die klassische Definition, weil toxisch ist ja auch wieder so ein
ist so ein Modewort. Was ich darunter fasse, ich kann keine Diagnose machen, bin keine Psychologin, ich kann nicht sagen, ob jemand Narzisst ist oder nicht. Da halte ich mich auch schön zurück, das gehört sich nicht. Aber es gibt Verhaltensmuster. Es gibt Verhaltensmuster, die sehr typisch sind und die mir dann geschildert werden. So, ich bin immer an allem schuld, wir führen endlose Diskussionen, wir kommen nie zum Ergebnis, er, sie hat immer recht, ich habe immer Unrecht, ich muss mich noch ändern, bevor er, sie mich liebt, ich bin schuld, wenn ich noch was tue, dann können wir unsere Beziehung auch weiterführen und solche, dass das alles auf einen fokussiert wird und der Kern im Grunde ist, der muss sich anstrengen, verändern, besser werden.
Also sie vor allen Dingen.
Genau, sie.
Meistens, ne? Also sie, es mag auch andersrum sein.
Es gibt auch die Narzisstin und da gibt es auch wirklich Männer, die wahnsinnig leiden unter Narzisstinnen. Ich benutze es jetzt wieder laienmäßig, den Begriff. Also auch diese Verhaltensmuster. Etwas anders bei Frauen, bei weiblichen Narzisstinnen. Die so immer so Bella Figura, alles ist in Ordnung. Und dann die Show nach außen. Alle müssen top. Der Mann den Job und die Kinder müssen performen und alle sind hübsch. Und so sieh mal wie die Spinne im Netz.
Intelligent.
Ja.
Alle wahnsinnig sind begabt.
Wahnsinnig, wahnsinnig. Alles wahnsinnig. Wahnsinnig.
Spielen alle Klavier, Geige.
Ja.
Und Tennis, Golf.
Alles
tippe. Picobello, auch sozial, selig.
Ja, genau. Ja, und
das ist ja auch gespannt. Das wird dann die narzisstische Frau oder Mutter.
Ja, das jetzt kann man das also nicht so ganz runter. Ist dann auch wieder dieses, sie ist nie schuld. Die anderen, also sie lügt. Oh. Sie lügt. Narzissten lügen und zwar du merkst es gar. Also die merken es selbst nicht. Ich hatte mal einen Klienten, der sagte, narzisstische Frau, wir standen vor einem blauen Auto und sie sagt, das Auto ist rot.
Oh.
Ja. Und sie war davon nicht diese Rot-Grün-Blindheit oder sowas, sondern die war so. Und das machen, im Kleinen passiert das eben auch. Es wird gelogen, es wird gegenüber dem so gesprochen, so narzisstische Eltern behandeln die Kinder unterschiedlich, spielen die gegeneinander aus, ist ein Riesenthema. So, da gibt es diese Verhaltensmuster. Und diese Verhaltensmuster, die tun vor allem empathischen Menschen sehr, sehr weh. Denn die haben das Gefühl immer, ich muss doch nur lieben, dann wird alles gut. Ich fühle alles mit. Ich kann mich so gut reinfühlen. Eine Sache ist auch, narzisstische Menschen haben oft so eine Melancholie oder sogar Depression. Alkoholsüchte können auch ein Thema sein.
Auch nicht und dann unbedingt nur Alkohol.
Andere Süchte, ja. Und dann kommt dieses Rettersyndrom. Ich muss den retten.
Ja.
Ja, und weil sich empathische Menschen so gut reinfühlen können, weil sie meinen, oh, es war doch alles mal gut und ich muss den jetzt retten und wenn ich genug liebe, dann wird es schon richtig gut.
Wenn ich das noch ausgleiche und das noch ausgleiche, das, dann scheint morgen wieder die Sonne.
Ja.
Da ist er wieder nett, oder sie.
Genau, genau, genau. Es ist aber unterm Strich ein Auf und Ab. Es gibt diese Honeymoon-Phase, die am Anfang ist und man denkt, oh, boah, das ist der tollste Mensch. Und oft er trägt auf Händen die Nummer 1. Nein, du musst nicht arbeiten. Ich kümmere mich um alles. Du kannst dich auf mich verlassen. Ach, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du nur für mich da bist und so weiter. Und wenn man in die Falle tappt, dann ist man drin. Und dann ist da keine Selbstständigkeit mehr möglich.
Und das war dann für dich, oder ab wann hattest du das Gefühl, dass du noch das zweite Buch schreiben willst. Also, dass es wirklich darum geht, die erwachsenen Frauen zu stärken, sondern wirklich weiter vorne anzufangen.
Ich hatte das irgendwann mittendrin, wenn du immer dieselben Sätze hörst. Mhm. Und zwar diese Frauen, die da saßen, ob jetzt persönlich oder am Bildschirm, die waren top. Top ausgebildet, Facharbeiterinnen, Akademikerinnen promoviert, Führungskräfte. Frauen, bei denen du von außen überhaupt nicht gedacht hättest, dass die solche Sätze mit sich rumtragen. Und dann aber auch Frauen, die nicht arbeiten in dem Moment. Ne? Das Frauen, die gerade Mütter sind und nicht arbeiten und aber top alles wuppen für die Kinder und vor und zurück. Und du denkst, es kann doch jetzt nicht sein, dass diese Frau denkt, ich bin nichts wert, ich bin wertlos oder ich bin nur wertvoll, wenn er an meiner Seite ist oder er kann so gut reden und ich nicht und all solche Sätze. Und irgendwann kam das einfach ganz geballt und dieses Buch ist in mir gewachsen, das zweite Mädchen stärken. Ich habe den ersten Entwurf geschrieben für junge Frauen, weil ich dachte, da gehst du dann direkt da rein. Habe dann aber auch mit Verlag gesprochen und mit Kennern der Buchbranche. Und es ist ja so, dass junge Frauen, ich sag mal jetzt pauschal, die haben ja jetzt kein Problem. Die sehen ja jetzt nicht bei sich, sie stecken ja in den Mustern. Wir stecken ja alle in den Mustern, bis wir irgendwann drauf stoßen, dass da welche sind. Ja. Die sehen da kein Handlungsbedarf. Ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Dann kommt hinzu, dass viele junge Menschen sich auch mehr über Filme mittlerweile informieren, ob das jetzt YouTube ist, die streamen und so weiter. Und dann habe ich gedacht und Verlag ist auch angeregt, dass das Buch für Mütter wird, also für die Generation. Und dann habe ich für mich aber quasi so zwei Ebenen reingezogen. Die eine Ebene ist die, das weibliche Thema, was sehe ich in der Praxis, wie kann man da mit Coaching-Methoden bei Mädchen rangehen. Und dann gibt es aber auch immer dieses, das Kapitel oder das Stück im Buch, Vorbild sein, ihre Vorbildfunktion. Und da gehe ich im Grunde an die Mütter ran und coache da. Denn ich darf ja nicht davon ausgehen, dass alle Mütter, die das Buch lesen, bereits so auf dem Level sind und sagen, oh ja, ich habe Verhaltensmuster und so weiter und die kann ich ändern, dann bin ich trotzdem immer noch ein guter Mensch, sondern die stecken ja noch drin. Also insofern habe ich da zwei Ebenen, das merkt man aber nicht beim Lesen.
Ja, macht nichts. Und ich finde, wir bleiben mal bei dem Vorbild. Was hattest du für ein Vorbild?
Oh, das ist eine gute Frage. Starke Frauen. Starke Frauen. Wir können auch gerne noch zum Begriff Powerfrauen kommen. Den finde ich ganz furchtbar. Aber ich hatte tatsächlich, meine Mutter hat mit Hochzeit ihren Job aufgegeben, war nur Hausfrau damals. Ich bin ja jetzt normal, 54, ne? Normal.
Also in den 60er Jahren.
Genau, ich bin 70 geboren. Das war noch, da gab es Frauen, die gearbeitet haben, aber das waren die Ausnahmen, ja.
Und ein bisschen Lehrerin und auch mal eine Ärztin dazwischen. Man so,
genau. Oder Kunsthistorie, genau. Und meine Mutter war eben nur Hausfrau.
Und was war sie vorher?
Sie war Arzthelferin. Darauf war sie auch sehr stolz. Sie war beim sogenannten Vertrauensarzt Arzthelferin. Das war so ein bisschen so. Aber das hat sie aufgegeben mit Hochzeit. Und dann kam auch ich direkt, also irgendwann. Und ich hatte eben meine Mutter als Hausfrau und habe für mich gemerkt, das willst du nicht. Da war Haushalt auch noch etwas anstrengender als heute. Spülmaschinen kamen gerade auf, diese Kaffeevollautomaten gab es, wir Kaffeefiltern, Trockner. Also wir hatten Handfilter, Trockner gab es nicht, Wäsche wurde aufgehängt und. Und ich habe da irgendwo gedacht, das ist es nicht. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, boah, arbeite bloß. Aha. Arbeite, ja, mach, was, ja, mach was, sei selbstständig, sei unabhängig, arbeite. Aber das immer eingepflanzt zu bekommen, ist auch nicht immer nur gut. Ne?
Also du hast die Frustration deiner Mutter irgendwie
erlebt. Ich fand es intellektuell für mich nicht anregend genug. Ich hatte aber, das ist mir nachher erst aufgefallen, dadurch hatte ich natürlich die Welt offen, sich vom Hausfrauen-Dasein wegzuentwickeln, das ist ein Riesenraum, womit wir gleich bei einem nächsten Thema sind, was ich auch im Buch anspreche. Heute erfüllen Frauen schon so viele Wege, ganz individuelle, füllen das aus, machen, sind berufstätig, machen Selbstständigkeiten und so weiter. da ist gar nicht mehr so viel Raum für die Töchter, sich zu entwickeln, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Ich habe den Eindruck, dass viele Frauen unserer Generation und auch die etwas Jüngeren so viel arbeiten und so viel machen, dass sie abends eher erschöpft auf dem Sofa liegen. Und dann denke ich mal so, was ist das jetzt noch für ein Vorbild für eine junge Frau? Sagt die dann, jo, das will ich auch? Oder sagt die, oh, nee, bevor ich da fange ich gar nicht erst an. Und deswegen glaube ich, dass ich und auch die Frauen meiner Generation so einen Luxuszustand hatten, dass wir uns von etwas wegentwickeln konnten, aber in einen ganz großen Raum.
Ja.
Es war, wir konnten alles im Grunde.
Und findest du?
Ja, wir konnten vieles. Sag mal vieles. Alles können wir immer noch also nicht,
aber
vieles.
Wir konnten bestimmt vieles, aber ich würde immer sagen, das Patriarchat war noch so derbe, das ist ein Hamburger Ausdruck, dass eben viele Sachen auch nicht gingen.
Ja.
Aber heute finde ich jetzt eher, dass die jungen Frauen
können viel machen. Ja, MINT-Berufe ist ja jetzt immer so ein Schlagwort.
Das kenne ich nicht. Was heißt das?
MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Ah. MINT. Okay. Das ist immer so ein, dass Frauen in die Berufe, auch in die technischen Berufe, auch die technischen Ausbildungen, da geht noch mehr, ja. Patriarchat, ja. Du hattest ja ganz am Anfang gefragt mit Emanzipation, diese zwei Punkte. Das eine hatte ich gesagt, Emanzipation, ja, aber wir Frauen stecken in Glaubenssätzen. Und ich hatte gesagt, da ist noch ein zweiter Punkt. Ich halte immer so die Fäden zusammen, das ist so eine Angewohnheit. Der zweite Punkt ist für mich, dass die männlichen Netzwerke, die sind da, die pflegen die ganz anders. Männer connecten ganz anders, reden ganz anders miteinander. Und da haben wir immer noch große Nachteile, wir Frauen. Klassisches Networking, Frauen fördern Frauen, gibt es nur ganz selten.
Oh.
Also finde ich schon, ist mein Eindruck.
Okay, könnt ihr ein paar nennen.
Ja, super. Ja. Gut, ich komme nach Hamburg. Ja.
Ich liebe das auch, ja. Okay.
Ja, vielleicht ab einem bestimmten Alter. Ich finde es nicht so selbstverständlich, dass Frauen helfen. Es gibt Mentorinnenprogramme. Ich bin ja auch bei Zonta, das ist ein internationaler Frauenverein, der sich für Frauenrechte einsetzt. Und es gibt auch Mentoringprogramme, in denen junge Frauen gefördert werden. Ich finde aber nicht, dass es selbstverständlich ist. So auch an meine berufliche Vergangenheit denke, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass man, ja, man wechselt den Job und dann kommt, da wird irgendwas Neues frei, dass man sofort an die und die denkt. Ja, das sind diese großen, das Patriarchat mit all seinen Begrenzungen, ist immer noch da. Ja.
Wir kommen nochmal zu dem Vorbild oder zu dem
Vorbild.
Also wie deine Mutter, deine Großmutter oder eben auch die Frauen jetzt von deinem Mann aus der Reihe, was haben die dir vorgelebt? Also natürlich jetzt nicht deine Schwiegermutter hat dir nicht viel vorgelebt, aber zumindest nicht, bis du aus dem Haus warst oder bis du deinen Partner kennengelernt hast. Aber
es waren gar nicht so viele berufstätige Frauen rundherum. Mhm. Was haben die vorgelebt? Trotzdem hatten die eine Stimme, aber die haben ihre Interessen eher still durchgesetzt. Mhm. Sie haben das schon gemacht, aber nicht im offenen Gespräch oder in der Konfrontation oder sag mal in der Formulierung von Erwartungen.
Man oder in dem Laut.
Weil
das finde ich gerade total relevant. Hatte ich mit meiner Mutter auch gerade ein Gespräch, die wirklich im Grunde eine zweite, steile, total geheime Karriere gemacht hat. Also hat keinen Beruf in dem Sinne. Also ich nenne jetzt nicht das Feld, das möchte sie, glaube ich, nicht. Aber das hat sie mir jetzt neulich mal gesagt, dass sie das eben auch meinem Vater nicht gesagt hat. Ja, weil sie hätte den sonst überholt.
Ja.
Und ich wusste gar nicht mehr, wie ich ein- und ausatmen sollte. Also nicht so, dass mir das nicht unbewusst irgendwie vielleicht auch klar war, aber das nochmal so zu hören von jemandem, der 84 ist, passt zu deinem Thema. Was tun wir alles nicht? Oder unsere Mütter in dem Fall. Wie sieht deine Mutter dich denn jetzt heute?
Ja, meine Mutter ist leider verstorben vor anderthalb Jahren. Ich weiß aber, dass sie immer stolz war auf die Selbstständigkeit. Also natürlich, ich bin ja Rechtsanwältin geworden, Rechtsanwältin. Oder ich habe mein Jurastudium, ich bin promoviert. Das sind natürlich alles nette äußere Umstände, die Eltern stolz machen können, auf so einer formalen Ebene. Dann habe ich mache ich viel. Ich habe ja auch eine Fortbildung zur Mediatorin gemacht, was mir sehr viel Spaß macht. Ich bin Mediatorin in Kommissionen und moderiere auch Tagungen, bin also sehr viel im kommunikativen Bereich unterwegs, als Coach sowieso. Irgendwann hätte sie wahrscheinlich gesagt, mein Gott, warum machst du das alles? Warum machst du das alles und hast du genug Zeit für dich?
Ach so, immerhin.
Ja.
Finde ich aber eigentlich auch eine ganz schöne Frage.
Ja.
Und habt ihr darüber auch mal gesprochen,
nicht
dass
mehr.
Sie,
nein, nicht mehr.
Was sie hätte machen wollen oder können oder so? Habe ich jetzt neulich mit meiner Mutter darüber gesprochen und war echt berührt.
Ja.
Wie sie sich selbst mit 84 oder fast 84 reflektiert so und was sie nicht gemacht hat. Also das sind schon wertvolle Momente.
Ja, es ist nicht mehr möglich und es war in den letzten Jahren auch nicht mehr möglich.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, formal hätte sie was formulieren können. Ich wäre gerne das und das geworden, das und das geworden. Aber manchmal ist das ja so ein, sagen wir mal, ein Titel, ein Berufstitel, aber man realisiert gar nicht, wie hart der Weg dorthin ist, wie viel Aufwand es bedeutet, wie viel Verzicht und so weiter. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das kongruent gewesen wäre. Jetzt habe ich hier sehr kompliziert etwas ausgedrückt. Also ich glaube, sie wäre gerne etwas geworden. Ich weiß nicht, ob sie den Weg gegangen wäre.
Was wäre sie denn gern geworden?
Das weiß ich nicht.
Ach so, okay.
Das kann ich nicht, da haben wir nicht. Nein, sie hat das nachher nicht. Nein, wir haben da nicht mehr. Nein, nein.
Okay. Aber sie, war sie zufrieden? Jetzt mal abgesehen von Krankheiten oder irgendwas.
Sie war so zufrieden, dass sie an verschiedenen Scheidewegen nichts mehr geändert hat. Also sie hätte mit 40, mit 50, da hätten sich Optionen ergeben. Daran hat sie nichts mehr geändert. Also sie war dann in dem zufrieden,
Oder zufrieden genug.
Ja. Zufrieden genug.
Oder nicht mutig genug.
Oder nicht mutig genug. Das kann gut sein. Das kann gut sein.
Wie kommen wir Mädchen oder wir Frauen denn in mehr Mut? Davon wirst du was beschrieben haben in deinen Büchern.
Ja. Wenn wir, das muss vorher anfangen, unbewusst. Und deswegen wieder, ich muss in die Familie rein.
Ja, genau.
Es fängt bei den Müttern an, den Vätern, die das Mädchen begleiten und die Räume eröffnen, den Raum des Ermöglichens schaffen. Das ist eine Grundhaltung, die ich in dem Buch auch beschreibe, die einfach neugierig sind auf die Frau, die sich da zeigt. Das ist ja so ein Thema von uns Eltern, dass wir oft mit bestimmten Vorstellungen kommen an unsere Kinder, allgemein, Jungs wie Mädchen. Der sollte so und so sein, die sollte so und so sein, ich bin ja auch so, das sollte die machen und so weiter.
Oder ich bin nicht so.
Ich bin nicht so und du sollst das machen.
Genau.
Was mir verwehrt blieb oder was ich nicht gemacht habe, ganz genau. Das sind so diese beiden. Und wenn ich das mal alles entblättere und weglege gedanklich und einfach mal nur schaue, neugierig sein auf den Menschen, der sich da zeigt, ist eine ganz andere Einstellung, viel offener natürlich, viel idealer und der erlaubt dem Menschen, sich zu entfalten und sich zu zeigen.
Viel idealer im Sinne der freien Entfaltung.
Im Sinne der freien Entfaltung, ganz genau. Aber auch im Sinne eines Idealzustands, an den wir Eltern nie hundertprozentig rankommen werden. Natürlich haben wir unsere Vorstellungen, wir haben unsere Erfahrungen, wir haben Niederschläge, wir haben Erfolge und all das wollen wir ja weitergeben. Das ist ja so Elterndasein. Aber an dem Punkt irgendwie zu erkennen, okay, das sind alles meine Erfolge und meine Niederlagen und mein Kind hat das Recht, seine Erfolge und seine Niederlagen zu feiern oder zu erleben, das ist ein großer Schritt. Ich zitiere in dem Buch auch einen Satz von Maria Montessori, die so ungefähr gesagt hat, es ist nicht die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu formen, sondern ihnen zu erlauben, sich zu offenbaren. Mhm. Und diesen Satz finde ich so schön, geht mir jedes Mal zu Herzen, weil zu erlauben, sich zu offenbaren, was heißt das? Das heißt, da ist alles schon da, ich muss aber nur noch den Raum schaffen, dass es sich zeigen darf. Ja, auch wieder Idealform von Erziehung, kommen wir auch nicht hundertprozentig hin. Okay. Aber an dem Punkt haben Kinder dann alle Möglichkeiten.
Ja.
So, und deswegen Töchter mutiger zu machen, fängt da an, dass ich da den Raum des Ermöglichens, des Machenkönnens, auch des Machmal. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man Jungs viel eher machen lässt. So mach mal, probier mal aus. Und bei Mädels kommen nur ganz viele Bedenken.
Immer noch.
Finde ich schon.
Okay. Also jetzt rede ich natürlich ein bisschen mit der Blinde von der Farbe, weil ich ja eine Jungsmutter bin und du bist auch eine Jungsmutter.
Ich bin auch eine Jungsmutter, ja.
Genau. Ja, ist das heute noch so?
Ich habe schon den Eindruck, ja. Es kommen ja dann immer, wenn man so ein Buch schreibt, dann ist man ja auch so ein bisschen betriebsblind und sieht dann nur noch die Dinge. Eine Anekdote, ich war in der Bank, stand an in der Schlange und da war irgendwie so Polstersessel. Und dann war es muss eine Omi gewesen sein mit ihrer Enkelin, die war wahrscheinlich so 5, 6, 7 und die ging über die Polstermöbel. Irgendwann drehte die Omi sich um, ja komm da runter, setz dich hin. So und zack, saß das Mädchen brav. Ganz brav, genau. Mhm. So, nun wollen wir natürlich nicht, dass unsere Kinder über Polster und Bänke gehen. Mhm. Aber das war für mich wieder so was ganz Typisches. Mhm. Mit einem Mädchen kannst du es ja machen. Die sitzt dann da, die Beinchen nach unten, Rock, Hose, was, also sitzt dann einfach ganz brav da und hört auf das. Und das war wieder so ein Jung, ich glaube, die Oma hätte sich umgedreht und der wäre wieder drauf gestiegen oder so. Das,
oder sie hätte den auch abgelenkt.
Sie hätte den abgelenkt.
War auch eins meiner Konzepte.
Sie wäre nicht reingegangen, ja. Mhm.
Oder so gar nicht erst in die Bank gehen, also gar nicht erst einkaufen,
ja.
Weil vorne an der Kasse ist irgendwie ein Krieg.
Ja. Wir sind ja total in Klischees. Ich meine aber, dass wir immer noch an diesen Punkten sind und sehe das eben auch bei jungen Mädchen oder jungen Frauen. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, ich höre immer wieder von Angststörungen von Mädchen in Schulen, die nicht mehr zu Klausuren gehen können, die manchmal monatelang zu Hause sind, die Depressionen haben. Und dann frage ich mich immer, also zu meiner Schulzeit gab es das nicht. Es gab diese Mädchen nicht. Frage, gab es sie wirklich nicht? Oder, ne? Oder ist das alles irgendwie anders geregelt? Hat man sich zusammen, also was heißt, nee, zusammenreißen ist auch falsch. Hat man die Menschen einfach gezwungen, weiterzumachen? Und lässt man ihnen heute mehr Freiraum? Aber ich finde dieses Thema Angststörungen bei jungen Frauen oder Mutlosigkeit schon sehr ausufernd. Und da kann ich mit Coaching-Methoden nicht rangehen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Es gibt Situationen, da muss Therapie sein oder medizinische Hilfe. Das ist alles Depression, Süchte, klar. Bulimie, Magersucht, alles Mögliche.
Ja, da schön, dass du das benennst.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist ganz wichtig. Ritzen. Es gibt viele Erscheinungsformen, da kann man jetzt nicht rumfummeln und sagen, das machen wir anders. Da muss man zum Therapeuten, Psychotherapeuten oder zum Arzt, Ärztin. Aber diese Angst kommt ja auch von irgendwoher und es hat mit dem Leistungsdruck zu tun, dass es eben alles nur noch Schema F ist, das und das muss sein. Und das, ich rede von leistungsstarken Mädchen. Das ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie gar nichts mehr machen wollen, sondern das, was da alles von allen Seiten auf sie aufgepfropft wird, das ist irgendwann, glaube ich, zu viel.
Und was hat Social Media da für eine Rolle?
Oh, das ist ja Social Media. Das ist ja ganz früh, wissen wir ja. Wir wissen alle, da ist Photoshop. Wir wissen alle, das wird alles bearbeitet und die Wangenknochen werden hübscher gemacht und so. Und dennoch ist das Vorbild und Social Media hat eine riesige Rolle, spielt eine riesige Rolle für Mädchen.
Ist es für Mädchen anders als für Jungs?
Ja.
Warum wollen Mädchen, also das ist jetzt eine Frage, kannst du ja sagen, die ist nicht richtig gestellt, aber warum wollen Mädchen so perfekt sein?
Ich würde die Frage gerne noch einmal anders formulieren, dieses Perfektsein. Es geht den Mädchen immer noch ums Aussehen. Und zwar meine ich immer noch mehr als den Jungs. Aussehen, ich mach das noch an einem anderen Punkt fest. Viele Mädchen haben mittlerweile eine App auf dem Handy, die Kalorien zählt. Viele gehen extreme Essenswege, ohne jetzt schon in der Magersucht zu sein oder machen extrem viel Sport. Das Aussehen hat immer noch auch für intelligente Mädchen und Frauen einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und das ist ganz schwierig, da ranzugehen, denn sag mal, du und ich, wir haben auch heute Morgen vorm Spiegel gestanden.
Unbedingt.
Ja. Ich lasse mich jetzt nicht gehen oder so, irgendwie das Gegenteil, sondern das ist mir schon wichtig.
Ja, mir ist auch wichtig. Und ich will dir jetzt schon sagen, das geht bei mir, bis der Deckel zugeht.
Ja.
Ich habe meinen Söhnen schon gesagt, ihr seht zu, dass meine Fingernägel lackiert sind, auch wenn ich es nicht mehr kann.
Ja.
So, also nur mal jetzt, könnte man sagen, total oberflächlich, aber ich werde mich pflegen und möchte irgendwie ordentlich aussehen, bis der Deckel zugeht.
So, genau. Und jetzt sind wir an so einem Punkt wieder so, das rechte Mal, wo kriege ich da den Cut? Wo ist das rechte Maß? Wir machen das, aber wir hängen jetzt nicht auf Social Media und sagen, okay, wow, super, da muss ich jetzt auch hin oder so. Aber das machen Mädchen, weil es so sehr wichtig ist. Es geht um die Akzeptanz, Zugehörigkeit und Perfektsein. Dieses Perfektsein. Das ist Selbstwertgefühl. Mhm. Ich muss perfekt sein. Perfektionismus heißt die Angst vor Fehlern. Mhm. Und die Angst vor Fehlern ist die Angst vor Ablehnung.
Bingo.
Und da sind wir dann. Mhm. Die Ablehnung, also die Ablehnung der Eltern, dann die Ablehnung der Gruppe. Für Mädchen, Frauen ist das Zugehörigkeitsgefühl einfach ihm wahnsinnig wichtig.
Ja, aber das ist doch für Jungs auch wichtig.
Das, ich weiß, die Peers und so weiter, aber Jungs gehen nicht zu zweit aufs Klo.
Das stimmt, aber diese Urangst, aus der Sippe zu fliegen, ist es nicht, egal welches Geschlecht die haben?
Das meine ich nicht. Ich meine, die Urangst ist bei Frauen ausgeprägter und zieht sich länger hin, aus der Sippe zu fallen, als bei Männern. Ich meine, dass Männer eher aufgemuntert werden oder ermuntert werden, ihren Weg zu gehen, mit dem Risiko, aus der Sippe zu fallen.
Ah, okay.
Ich beobachte das auch bei Frauen mit 30, mit 40. Also manche Frauen wollen irgendwie mit der ganzen Elternschaft befreundet sein oder bloß nicht anecken. Du weißt ja nie, ob das jetzt der hupende Autofahrer hinter dir ist, ob die Verkäuferin im Bäckereigeschäft. Du willst irgendwie, dass alle dich mögen. Es hat wieder was mit Gefallen wollen zu tun und nicht enttäuschen dürfen und so weiter. Und ich glaube, deswegen meine ich, dass Frauen viel mehr auf dieses Zugehörigkeits- und Bindungsgefühl geeicht sind und Männer weniger, sondern eher ermuntert werden, ihren Weg zu gehen.
Mhm. Also es ist irgendwie immer noch akzeptierter und die Gesellschaft möchte uns in diesen alten Mustern lassen oder irgendwie ein großer Teil zumindest.
Es ist, wir arbeiten hier, ich muss ganz klar, wir arbeiten in Klischees. Ne? Es gibt sicher die Ausnahmen, Franziska, ich bin immer ich bin auch jetzt selbst sehr selbstkritisch, weil ich natürlich jetzt auch im Klischee festhänge und sage, dass so und so, es gibt immer noch die Mädchen und da merkt man denen an, die sind anders drauf, die sind offener und die können mich alle mal und ich mache da das. Aber denk mal an so Sätze wie, mit der ist nicht gut Kirschen essen oder die hat Haare auf den Zähnen. Mhm, klar. Wir haben diese Sprüche immer noch und da möchte irgendwie keiner rein. Ja, und dann mal zu sagen, ich will aber die Frau sein, die mit den Haaren auf den Zähnen. Das ist ein Riesenschritt. Frei ist, wer missfallen kann, ist einer meiner Lieblingssätze. Das ist wie durch einen Feuerring zu springen. Habe ich aber auch alles selbst an mir erlebt. Ich bin ja jetzt auch nicht als Mädchen auf die Welt geplumpst und also mit alles tollen Grenzen super. Und alles lief super, sondern natürlich habe ich mich auch angepasst und bis irgendwann zu dem Punkt, nee, Annette, das geht hier nicht mehr. Mhm. Und dann aber, ganz wichtig, dadurch wird man nicht zum egoistischen Arschloch. Ich spreche nicht für die Ellenbogengesellschaft. Mhm. Davon haben wir genug. Mhm. Ich rede dafür, für sich selbst Grenzen zu ziehen, sich zu erlauben, zu missfallen, nicht auf Kosten anderer Menschen. Mhm. So will ich das mal definieren.
Mhm. Aber magst du einmal sagen, wann dieser Moment war und hast du ihn gefühlt oder gedacht oder beides?
Beides und nicht noch einmal, das ist nicht auf Kosten anderer Menschen, also mich schon klar abzugrenzen und enttäuschen zu dürfen, das ist ganz wichtig. Mhm. Man kann nämlich nicht durchs Leben gehen, ohne jemals andere Menschen zu enttäuschen, aber das ist auf einer emotionalen Basis und ich muss anderen Menschen natürlich nicht schaden, wenn ich meine Sachen mache. Also das ist mir ganz wichtig, so da die Grenzen zu ziehen.
Aber es finde ich jetzt, also enttäuschen und schaden, wenn ich jemanden
körperlich, finanziell,
ach so, ja.
Wenn ich jemanden enttäusche, schade ich ihm emotional, aber mit dem Wissen, ich kann das Gefühl bei dem anderen Menschen lassen, das liegt in seiner Verantwortung. Mhm. Wenn ich es mir nicht erlaube, andere zu enttäuschen, führe ich das Leben der anderen. Mhm. Dafür kann ich mich entscheiden, dafür kann sich jeder Mensch entscheiden. Mhm. Es ist nur in der Regel nicht gesund und dann sagt die Seele Bescheid.
So. Oder der Körper dann.
Oder der Körper. Genau, ich sage jetzt Seele in einem, ich benutze die Psyche, nicht in nicht-christlichen Sinne, aber die Psyche sagt dann Bescheid. Mhm. Und jetzt sind wir an dem Punkt, weil jetzt sind wir bei deiner Frage, wann war das denn bei dir? Es war bei mir auch so klassisch, mit Anfang, Mitte 40, da hatte ich einen Bandscheibenvorfall, der mich wirklich aus heiterem Himmel, heiter natürlich
heute
nicht,
jetzt ne?
Und genau. Und da habe ich mal ausgesetzt und bin zu mir gekommen. Und das war dann so ein Weg des Erkennens und des Fühlens. Der Körper hat ein Stoppschild gezeigt. Ich habe damals Gott sei Dank drauf gehört. Ist auch alles ohne OP, Gott sei Dank, abgegangen. Aber das war so eine Zeit des Innehaltens. Das war wirklich so auf von 0 auf 100, andersrum von 100 auf 0. Stopp. Und habe dann auch ein Jahr Dinge gemacht, mich mit Büchern beschäftigt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Also mich einfach mal mit diesen Themen beschäftigt, mit Ratgebern, mit Literatur. Ich habe in der Zeit in einer Buchhandlung gearbeitet, das war mein Traum. Also einen Vormittag in der Woche nur, das war
nur.
Ja, das war immer mein Traum. Ich lese wahnsinnig gerne, ich lese immer schon und ich wollte das einfach mal spüren, wie das so ist im Buchhandel. Und das habe ich dann in der Zeit verwirklicht und habe gefühlt in der Zeit, natürlich. Es fängt irgendwo in der Birne an, aber das geht dann nur ins Fühlen. Und dann mal zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt nicht zu dem Kreis der 5 Frauen, die da stehen und warten, sondern ich bleibe jetzt mal für mich. Das ist schon eine Mutprobe für eine Frau. Ja, zu sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf geschwätzt oder was, ich möchte jetzt einfach hier stehen bleiben. Und das mal zu erleben, und da fühlst du. Und das ist dieses Fühlen, das frei macht.
Und hast du Hilfe gehabt?
Nein. Ich habe vieles, also ich hatte physisch Hilfe, ja. Reha und Co. und autogenes Training und so weiter. Und habe dann vieles durchgewurstelt.
Und hat dir ein Orthopäde oder einer aus dieser schulmedizinischen Ecke mal gesagt, gucken Sie mal nach, könnte auch noch einen anderen Grund haben?
Nein, das machen wir doch nicht.
Das gäbe es ja. Also da gibt es ja, unterschiedliche.
Das in den nordeuropäischen Ländern ist es ja so, wenn du Rücken hast, dann kommt der Psychologe. Als erstes. Ist so.
Eben.
Ja.
Aber ich dachte,
der
hätte das keiner gesagt.
Nein, hat mir auch keiner gesagt. Ich bin nordeuropäisch. Also hier Schweden, Norwegen und so, da ist das üblich. Ah. Aber hier wirst du symptomatisch behandelt.
Ah. Okay.
Na, wenn du Rücken hast.
Du kriegst eine Spritze oder eine OP oder irgendwie, dann ist irgendwas faul.
Ja.
Am Knochen.
Ja.
Okay. Und dann, aber du bist ein Autodidakt an der Stelle?
Ja, weitgehend. Es gab gute Gespräche. Aber weitgehend unterstützte Gespräche in derselben Situation, Anregungen. Auch in der Reha mal eine Anregung, mal hinzuschauen. Aber im weitestgehend selbst durchmacht, ja.
Okay.
Durchlaufen.
Ja. Also ist aber wahrscheinlich dann auch ein Nährboden gewesen für das Buch oder die Bücher.
Ja, aber ich habe auch, beide Bücher haben ja eine lange Literaturliste, also die natürlich fast identisch ist. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, dass es fing, mir fallen jetzt die ganzen Buchtitel nicht ein, aber sei einzig nicht artig und was weiß ich nicht. Also ich will jetzt gar nicht Werbung für bestimmte Bücher machen, es war so eine ganze Sammlung nachher. Ein Buch, was mich sehr, sehr bewegt hat, war Nein sagen will gelernt sein. Das hat bei mir erstmalig sowas aufgerüttelt, auch in Sachen Grenzen ziehen, Glaubenssätze.
Auch, ne? Ich weiß nicht, in welchem Buch das war, dieses Nein sagen.
Ja, genau. Also was ich da mit meinen Klienten und Klientinnen mache, ist, Nein ist ein ganzer Satz.
Ach ja.
Das ist dieser Satz. Und dann denke ich, ja, hört sich gut an, aber geht doch nicht. Nein, geht auch nicht. Kann man auch ein bisschen verbindlicher machen. Aber sich das mal so klar zu machen, Nein ist ein ganzer Satz. Möchtest du das und das? Nein. Kannst du auch sagen, nein, danke. Aber
wir Frauen wollen das alles dann erstmal erklären, warum,
wir wollen das erklären.
Weshalb, und wieder ein bisschen gerade rücken und den anderen wieder irgendwie ein bisschen streicheln.
Ja.
Schon.
Und das ist dieser Rechtfertigungsdruck, den wir Frauen haben, den ich auch in beiden Büchern tatsächlich anspreche. Rechtfertigen oder nicht. Und ich rate davon ab. Es gibt so einen englischen Spruch, der wird dem englischen Königshaus zugeschrieben. Never complain, never explain. Also jammer nicht und erklär dich nicht. Irgendwann in meiner Karriere hat das auch mal ein Rechtsanwalt gesagt, zu jungen Rechtsanwälten so, nicht rumjammern und nicht erklären. Und erst viel, viel später ist mir klar geworden, dass da so viel Wahres dran ist an diesem nicht erklären wollen. Frauen wollen immer alles erklären. Und warum? Frauen wollen dazugehören. Die wollen, dass der andere versteht, warum ich etwas tue. Und dann wollen sie im Grunde dessen Einwilligung. Ja, okay, ich verstehe dich, dann kannst du das machen. Die wollen
oder
die Zustimmung.
Oder ja auch dauernd irgendwie eine Hilfestellung geben dafür, dass der andere sich besser fühlt.
Ja, genau.
Das finde ich so wahnsinnig weiblich. Genau. Also bin ich natürlich vorne in dem Club.
Ja, Ja, dass der andere sich gut fühlt, mhm. ganz genau. Deswegen erklären viele Frauen und reden sich um Kopf und Kragen. Mhm. Find mal einen Mann, der dir drei Sätze Erklärung gibt. Mhm. Das ist, ne? Und rechtfertigen, habe ich eben zwei Punkte zum Rechtfertigen. Wer sich rechtfertigt, verliert Augenhöhe mhm. sofort. Mhm. Du bist sofort der Untergebene, der sich rechtfertigt. Also da hast du eine Rechtfertigung ja häufiger im Unternehmen oder im Job, ob das jetzt in Praxen, Kanzleien und sonst wo ist. Du hast einen Chef und mhm. dem musst du was erklären. Okay, ja. dann bist mhm. du aber sofort in der Hierarchie. Das heißt, wenn du im privaten Umfeld dich erklärst und rechtfertigst, bist du wups in der Hierarchie, mhm. die eigentlich da nicht hingehört. Du bist in der Freundschaft auf Augenhöhe mhm. oder in der Partnerschaft, mhm. idealerweise. Mhm. Und der zweite Punkt ist, du eröffnest ein Diskussionsfeld. Mhm. Wenn du sagst, total simples Beispiel, oh, ich möchte Freitagabend 20 Uhr die Tagesschau gucken, ich kann erst um 8:30 mich treffen, dann sagt er, ja wieso, du kannst doch Internet gucken, du kannst doch 19 Uhr Nachrichten und so weiter. Wenn du einen Grund angibst, besser ist es zu sagen, ich kann leider erst um 20.30 Uhr, Punkt.
Oder das Wort leider auch rauslassen.
Leider kann man auch rauslassen.
Entschuldigt ja wieder.
Es entschuldigt. Oh. Ich finde es aber noch immer so ein bisschen sozial, sozialer Kontext. Wenn ich sage, so sorry, tut mir leid, aber ich kann erst dann und dann, mhm. finde ich, geht's noch, weil es dann doch wieder etwas verträglicher macht. Mhm. Aber ich muss nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Und wenn ich irgendwann abends nicht kann, weil ich ein gutes Buch lesen will, dann ist das mein gutes Recht, aber dann sage ich das nicht. Mhm. Da geht der andere ja sofort rein. Mhm. Das eine, also diese zwei Punkte, Augenhöhe verlieren und unnötiges Diskussionsfeld eröffnen. Und das ist ja gerade bei empathischen Frauen das große Problem, das Diskussionsfeld und schwupps bin ich ganz weit weg von dem, was ich eigentlich will, eigentlich, mhm. Und mach das, was der andere will.
Mhm. Also rutscht da 1:1 rein.
Ja.
Dieses, oh, ich möchte jetzt wieder ein bisschen gerade biegen und sehe zu, dass die Stimmung wieder gut ist.
Ja.
Im Raum. Ich finde so der Klassiker, kenne ich auch von mir selber. Man hat sowieso wenig Zeit mit dem Partner. So, dann kommt das Wochenende und eigentlich habe ich irgendwie drei Sachen. Innerlich, die würde ich gerne mal loswerden oder das nervt mich, das nervt mich, das. Dann denke ich, oh nee, jetzt Wochenende, ist auch nicht so gut. Mhm. Also und wenn du damit dann jahrelang beschäftigt bist, hast du ein, zwei Sachen, die du ein bisschen zu viel runtergeschluckt hast.
Ja, das Runterschlucken. Und da glaube ich, da sagt der Körper dir dann Bescheid. Ja. Ich habe letztens noch ein ganz tolles Gespräch geführt, Frauen und Wut. Ne? Mhm. Wütende Frauen gibt es bei uns, also wird nicht honoriert, Frauen dürfen nicht wütend sein.
Ja.
Da irgendwie, glaube ich, haben wir da Angst davor oder so. Aber es ist genau dieses Wut in sich reinfressen und die bleibt irgendwo stecken.
Mhm. Ja.
Das ist ein großes Problem, ja. Immer nur alles hinnehmen.
War dann meistens der Vater wütend? Also weil es gibt ja in jeder Familie Wut.
Ja, ja.
Also bei uns, ehrlich gesagt, war es meine Mutter.
Ja.
Aber ich glaube, dass meine Geschwister nicht alle abgespeichert haben, die ist die Einzige, die Wut haben darf.
Ja,
also das
ja,
war so ihr Hut.
Ich glaube, das ist so ein Thema auch unserer Generation, so mehr oder weniger. Bei mir war es auch eher mein Vater, der wütend sein durfte. Mhm. Was aber mir wichtig ist, Kinder durften nicht wütend sein.
Ah, ja, ja, natürlich.
Ne? Andersrum, wir Kinder durften nicht wütend sein.
Das stimmt, ja.
Wütende Kinder, die gibt's nicht.
Ja.
Und das ist natürlich auch immer eine Herausforderung für uns Eltern, wütende Kinder auszuhalten.
Ja, ja.
Und was steckt dahinter? Wut ist so ein riesiges Gefühl. Da ist so viel Energie. Mhm. Und Wut kann umschlagen. Mhm. Ne? In nicht nur Amok, das ist das Allerschlimmste, aber Wut kann umschlagen in mehr Gewalt, in körperliche Gewalt. Und davor, glaube ich.
Auch verbale. Ne? Muss nicht jetzt immer körperlich sein,
aber auch
es kann
verbale,
wirklich sehr verletzend sein für den anderen.
Mhm. Genau. Also Wut, das außer sich sein, und wenn jemand außer sich ist, habe ich keinen Zugriff mehr und ich kann nicht mehr kontrollieren. Also der wütende Mensch entgleitet meiner Kontrolle.
Schönes Bild, hatte ich so noch nicht.
Ja,
danke.
Und das finde ich total. Und deswegen, Kinder durften nicht wütend sein. Ich durfte als Kind auch nicht wütend. Das wird einem aber erst hinterher klar. Mensch, wann warst du eigentlich mal wütend? Nee, ging nicht.
Ja, hoch. Wie schreibt man das?
Ja, ja.
Krass.
Und irgendwie so wütend zu sein, ist auch uncool, ne? Das ist uncool, außer sich zu sein. Also ich finde es ab und zu ganz schön, mal so ein bisschen, kommt ja nur ein bisschen Schimpferei oder so. ich erinnere mich immer an meine Kinder, wenn ich mal irgendwie so vor mich rumgemeckert habe, dann, Mama, komm mal runter. Dann habe ich immer gesagt, ich bin noch gar nicht oben. Und die wussten, okay, da ist jetzt alles hier, da muss ich jetzt noch ein bisschen rummosern und dann ist alles gut. Die wussten das zu nehmen, Gott sei Dank. Und aber so als Wut ist so, ist uncool. Da denkst du, du bist
ja. Aber ich würde jetzt gerade in deinem Beispiel sagen, dass die Jungs das schon mal gelernt haben. Ja. Okay, meine Mutter ist auch mal wütend. Mhm. Und die haben auch gelernt, also wer auch immer das da aus der Riege war, ich kann die ansprechen.
Ja, ja. Ja, so, genau.
Es gab ja noch Kommunikation. Mhm. Mhm. Ne? Also weil da gibt es jetzt sonst noch andere Eskalationsstufen in Familien, dass Kinder daraus was ganz anderes machen.
Ja.
Eben dieses, okay, ich halte einfach meine Schnauze.
Ja, ja, genau. Genau. So,
wer war denn in deiner Kindheit wütend? Dein Vater hast du
Mein
gesagt,
Vater
genau?
war eher
Geschwister,
wütend.
Geschwister hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder, der war aber auch nicht wütend.
Hm. Ich glaube, es ist auch ein Klassiker, ne?
Mhm.
Mhm. Krass. Und, also wir haben schon gesagt, du hast 3 Söhne zu Hause.
Ja.
Das heißt, du hast ja auch Mädchen, die irgendwie über deine Söhne kommen. Mhm. Also ging bei uns im Kindergarten los.
Mhm.
Und all die Mädchen waren auch totale Segen, weil die so viel andere Sachen dann mitgebracht haben. Wie empfindest du die Mädchen, die über deine Söhne zu dir gekommen sind? Weil das ist ja anders als das Feld, was du jetzt beruflich triffst.
Mhm. Ich weiß. Als erstes fällt mir immer ein, wir wissen immer, dass ein Mädchen, eine junge Frau im Haus ist, dann sagen wir, da stehen wieder kleine Schuhe. Mhm. Wir haben alle 44, was, also große, große Jungs. Mhm. Ich empfinde das als wahnsinnig bereichernd. Mhm. Ich glaube persönlich auch, dass Familien mit unterschiedlich geschlechtlichen Kindern etwas ausgewogener sind.
Mhm.
Ich habe da immer meinen Part gesehen, du vielleicht auch. Ich bin die Frau, ich muss mal zeigen, wie Frau ist.
Mhm.
Dass Frau bestimmte Bedürfnisse hat und Zeit braucht und so weiter.
Mhm.
Und die Frauen, die jungen Mädchen, die meine Kinder reingebracht haben, fand ich immer total bereichernd, finde ich immer noch. Ich habe auch zu einigen sehr gute Verhältnisse. Also ich rede jetzt auch nicht nur von den
festen
Freundinnen, genau. sondern einfach Freundinnen und die auch teilweise mein erstes Buch bekommen haben, weil sie einfach das interessierte und wo wir in einem guten Kontakt sind. Mein Ältester ist 21, also die Frauengruppe rundherum, die ist ja jetzt in erwachsen und da kann man wunderbar reden, mit anderen auch, aber eben über Bücherthemen. Und alle 3 Söhne bringen komplett unterschiedliche Mädchen nach Hause.
Auch wahrscheinlich je nach Phase.
Je nach Phase, es ist immer, ne? Genau.
Also ich weiß, mein einer Sohn, dass je nachdem, welche Freundin der hatte, dann hatte der genau den gleichen Style.
Ja, ja.
Und dann, wenn die Freundin gewechselt hat, dann huch, dann war der wieder irgendwie ganz anders. Aber der ist da eben auch sehr anpassungsfähig.
Ja, ja. Ja.
Und so, was für ein Segen, oder?
Ja, ich finde es wunderbar. Ich genieße es auch, den Kontakt mit den jungen Frauen über diesen Weg zu haben. Ja.
Und hast du auch das Gefühl, das finde ich so wundervoll, dass du da, also die Mädchen, die bei uns nach Hause kommen, die suchen richtig was. Also in mir und wahrscheinlich auch in meinem Mann, keine Frage. Aber ich finde, dass die eben total spannend neugierig sind, reflektieren auf dieses, okay, so geht Frau sein auch. Ne, was ich immer, oder nicht immer, aber irgendwann, als ich das kapiert hatte, dass eben mein Mann und ich sind irgendwie das Paar, was wir sind. Und ich wünsche mir von den Kindern, also das, was ihr bei uns zu Hause nicht bekommen habt, was natürlich reichhaltig war, seht zu, dass ihr das woanders bekommt. Das ist super. Also ich will nicht sagen, je früher, desto besser, aber macht das unbedingt, weil wir sind ja nur ein kleiner Teil von dem, wie es sein kann. Also hast du auch diese Mädchen, also Jungs ja genauso, das würde ich sogar gar nicht mal unterscheiden, aber jetzt sind wir heute bei dem Mädchenthema.
Genau, mir fällt dazu der Satz ein, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und den Satz liebe ich, weil ich glaube, dass er richtig ist. Ich brauche das andere, um das eine erkennen zu können. Ich brauche ganz viele Einflüsse. Ich bin deswegen auch, das ist ein Subjektiv der Einstellung, dass man auch Kinder frühzeitig mit fremden Einflüssen in Berührung bringen darf. Ich muss nicht 6 Jahre mein Kind zu Hause halten oder so. Nein, das kann man ja machen, aber ich glaube, dann geht was verloren für die Kinder, die in die Außenkontakte. Ich glaube schon, dass die gut sind, einfach um auch das, erst dann erkennen Kinder, was zu Hause ist. Ne? Wir kennen ja den Effekt, wenn die Kinder mit 18, 19 rausgehen und kommen zurück, erst dann sind die so weich und süß, weil sie alles so sehr schätzen. Aber ich finde diesen Punkt, den du sagst, sehr, sehr richtig. Es gibt Freundinnen meiner Söhne, von denen sagten mir dann ein Sohn, die und die und die finden dich ganz toll.
Ja, süß, ne?
So, und das kam auch schon mal, dass mich ein Sohn gefragt hat, hör mal, die hat das und das Thema. Sie hat gesagt, ich soll dich doch mal fragen.
Ja, genau.
So, das finde ich reizend. Jetzt erzähle ich das hier, weil ich das, eigentlich ist mir das peinlich, weil das ist, so, ja, das ist mir so ein bisschen unangenehm, weil so, das ist so, weil ich mir denke, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch und so weiter. Aber was mich daran freut, ist, dass ich in der Außenwahrnehmung der jungen Frauen als Ratgeberin schon wahrgenommen werde. Und das finde ich total schön. Das gibt mir unheimlich viel Wärme und Liebe, weil ich das gerne bin.
Und Bestätigung.
Und das ist die Bestätigung, ganz genau. Und dann sage ich, nee, ich meine, es ist alles nicht so wild und so weiter. Aber es ist Bestätigung natürlich, natürlich.
Ich finde das trotzdem spannend. Ja. Also machst du da irgendwie einen mega Job und schreibst zwei Bücher und bist promoviert und hast ja nicht gesehen und ist dir trotzdem peinlich.
Ja, ist interessant, ne? Ist interessant, ja. Also hier in diesem Kontext und vor dem im Privaten. Im Beruflichen ist mir das schon wichtig, was ich bin und wer ich bin, ohne da natürlich mit der Dampfwalze ranzugehen, ist ja klar. Aber dann wäre ich ja nicht die ich bin. Und ich mache ja auch bestimmte Sachen, also die Mediation, Moderation mache ich ja, weil ich so bin, wie ich bin. Dass ich seriös bin, vertrauenswürdig, glaubwürdig und nicht ständig, buff, ich bin so und so. Das spielt ja alles eine Rolle. Ich bin, wie ich bin und es gibt Menschen, die das schätzen und mich deswegen auch beauftragen. So. Anderes Beispiel jetzt, wir waren gerade die Lesung in Wien, ein Sohn war auch da und dann gab es ein kleines Plakat und ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, war ein Foto von mir drauf, Buch von mir drauf und so weiter. Und am nächsten Tag sagte mir, ja, ich habe das übrigens mitgenommen, ich habe da gefragt, ob ich das mitnehmen darf. Ich sage, ach super, ja, ich wollte das gerne bei mir aufhängen. Ich so, du willst da jetzt nicht...
Der ist aber schon durch die Pubertät.
Ja, absolut, total. Der findet das irgendwie gut. Und habe ich gesagt, ja, super, okay, nehmen wir mit und machen wir zu Hause. Aber das ist dann sowas, da bin ich noch nicht. Vielleicht komme ich da nie hin. Da will ich auch gar nicht hin, dass ich Fotos von mir selbst, von Lesungen aufhänge.
Also da willst du nicht hin. Aber also jetzt kommt hier die Psychofrage. Welches Gefühl vermeidest du?
Ich glaube, ganz tief drunter steckt, dass ich mir wünsche, dass meine Söhne mich lieben und nicht bewundern.
Geht auch beides?
Das tue ich ja umgekehrt auch.
Aha.
Ja, natürlich geht beides.
Aber
die geht gegen diesen Bewunderungsfaktor, das mir dann so, vielleicht auch dieses Unbewusste, ich will ihnen ja auch den Raum lassen, sich zu entfalten. Auch da will ich nicht vorwegnehmen. Ich habe auch einen Sohn, der sehr gerne schreibt und so sehr, sehr kreativ ist. Und ich möchte da alle Möglichkeiten offen lassen.
Ja, also wahrscheinlich will ich das so genau wissen, weil ich das natürlich auch kenne, das Gefühl. Ich glaube, bei mir ist dieses, wenn ich viel Bewunderung bekomme.
Ja.
Also es ist natürlich im ersten Moment schön.
Ja.
Und da drunter ist, glaube ich, die Angst, dass ich alleine bin. Weil bei so einer Bewunderung kommst du auf so einen Thron oder so, du wirst erhöht. Und das ist für eben ganz lustig. Aber da sitzt du immer alleine rum.
Ja, das ist sehr schön, was du da sagst. Ich glaube, das ist das, was ich mit dem Lieben sagen wollte. Beim Lieben bist du einer in der Gruppe. Ja, ich bin wahnsinnig gern mit meiner Familie. Wir waren jetzt in Osterferien, da waren alle Jungs dabei. Mhm. Es ist so schön, einfach nur mit den Jungs zu hören und zu reden. Und so schön.
Ja.
Und dann bist du wirst geliebt und bist Teil der Gruppe und schaust nicht raus. Und das ist genau.
Schwingst nur so mit.
Das
liebe ich auch.
Genau.
Also das finde ich auch so schön.
Ja.
Wir waren gestern zusammen auf einer Hochzeit.
Ja.
Von ein junges Paar und die Braut, die kennen wir eben alle seit vielen Jahren, weil die Kinder sind zusammen groß geworden. Yeah. Und also das war so schön, einfach so dieses Schwingen in der Familie irgendwie mit großen Kindern, die schon längst ausgezogen sind. Bewundern im Job ist irgendwie anscheinend, finde ich das selber total spannend, habe ich auch nicht vorher drüber nachgedacht.
Ja.
Bewunderung im Job ist vielleicht eben noch was anderes. weil da hast du irgendwas geleistet und genau. Da kannst du diesen ganzen Katalog sozusagen abarbeiten. Die Leute wollen was von mir, ich kann was, ich bediene das, da schreibe ich eine Rechnung, Tür zu, tschüss.
Ja, genau. Kann ich total gut abhaben. Bewunderung im Job kann ich annehmen. Ah. Ja. Ich finde das super interessant jetzt, das Thema hier, was du aufgebracht hast. Und ich glaube, es geht genau darum, liebende Herzen sind im Gleichklang, die sind auf einer Ebene.
Und welches Wort wäre das denn vielleicht statt Bewunderung?
Statt Bewunderung.
Ich weiß gar nicht, ob es eins gibt, aber.
Ja, weißt du, ich glaube, das nächste Thema ist, dass Bewunderung schnell den nächsten Schritt geht, nämlich Respekt. Und das ist etwas, das ist so formal und harsch. Mhm. Also ich möchte natürlich als Mensch respektiert werden und auch Wertschätzung, aber eben den Respekt, dass man ordentlich mit mir umgeht. Mhm. Aber ich möchte nicht diesen formalen Respekt. Mhm. Ne? Und das ist so das Nächste, was die Bewunderung, die in Respekt umschlägt. Das wäre mir unangenehm. Denn Respekt schafft eine Kluft,
genau.
Schafft einen Graben und den will ich nicht. Mhm. Und das könnte noch unterschwellig damit verbunden sein.
Mhm. Aber spannend.
Ja,
find wahnsinnig selber spannend. Echt, bin ich noch gar nicht fertig gedacht oder gefühlt, aber
nee.
Ist richtig schön. Geht dann irgendwo nochmal weiter.
Ja, ich weiß auch, das wird auch bei mir noch weitergehen.
Ja, gut so.
Ja.
Was liegt denn noch oben? Also gibt es irgendwas, was wir noch nicht benannt, besprochen haben?
Nein, wir haben die wesentlichen Themen, dieses perfekt sein müssen, Zugehörigkeit und so weiter, sich erlauben dürfen. Was ich ganz wichtig finde, bei meinem zweiten Buch Mädchen stärken, dass das letzte Kapitel Pläne schmieden heißt. Mhm. Vorher gibt es, ich habe ja elf Quellen der inneren Stärke aus meiner Sicht, wo ich das weibliche Thema schildere. Da geht es auch um Perfektionismus, um Selbstbild, um Grenzen natürlich, Feingefühl schützen. Mhm. Und am Ende geht es um Pläne schmieden. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig als Mutter, als Coach, dass das in die Möglichkeiten geht, dass das den Raum öffnet, dass das rausgeht und dass Angst besiegt wird, dass Mut gesammelt, Zuversicht und dass Pläne geschmiedet werden. Und dass man
was
da.
Was heißt das jetzt genau? Also aus ja, Elternsicht?
Idealerweise vielleicht beide. Klar. Dass man der Tochter den Raum gibt, Pläne zu schmieden, dass man vielleicht als Eltern unterstützt beim Pläne schmieden, dass man nicht die eigenen Pläne, sondern die Pläne der Tochter unterstützt. Ganz wichtig. Aber dass es da nochmal so in die Vision geht und ja, da haben wir Eltern natürlich auch immer so eine Ratgeberfunktion, eine Bremsfunktion, die ist so, weißt du, für viele Ideen gibt es gute Beispiele, Steve Jobs oder Bill Gates oder was, die haben alle Großartiges auf ihre Art und Weise bewirkt und sie waren damit super erfolgreich. Es gibt gleichzeitig Hunderttausende von Menschen, die ähnliche Ideen gehabt haben, mögen und damit nicht erfolgreich waren. Und dann ist es, als Coach sagt man oft, mach doch. Mhm. Und als Mutter sag mal, geht das?
Das ist auch nochmal schön.
Ja.
Ja. Ist doch auch schlimm.
Man muss doch realistisch bleiben und so.
Ja.
So, und da. Da
was Vernünftiges.
Genau. Und da die Balance zu finden als Eltern. Ich habe das eben eingeführt mit dem Realitätscheck, dass man Träume schmieden, alles Träume, Ziele formulieren, Pläne schmieden und dass dann vielleicht bei Eltern nochmal eine Art Realitätscheck reinkommt und man Wege findet, die Dinge anders zu gestalten. Aber dass man nicht die Träume im Keim erstickt.
Ja.
Das ist nicht der Weg.
Nee, aber dann. Also wenn, ich sage jetzt ein Beispiel, bei Freunden, da ist der eine Sohn, möchte Rockstar werden. So. Und macht da auch alles Mögliche, um das zu sein und zu werden. Wie viel Geduld haben wir denn da als Eltern?
Da können, ja,
so ein bisschen krasses Beispiel vielleicht, aber es ist eben gar nicht so ungewöhnlich.
Nein, genau, es ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich gebe da verschiedene Anregungen, ich habe verschiedene Anregungen. Das eine ist, dass man mal einen Zeitplan setzt und das begrenzt.
Ah,
ja, das gut. Als Zeit, das kann ein halbes Jahr sein, ja, es kann auch 3 Jahre sein, dass man sagt, okay, du machst das und guckst, wie weit das führt. Viele Dinge brauchen ja 1, 2, 3 Jahre, bevor sie sich verwirklichen. Oder der andere Weg wäre, ich mache was Konventionelles oder das, womit ich was schon instantly Geld verdiene.
Ja.
und mache das andere als Hobby. Und gehe dann vielleicht auch stundenmäßig in meinem Hauptjob runter, um das Hobby fortzuführen und zu gucken, was wird dann daraus. Dass man Wege findet, das zu vereinbaren. Denn das weißt du, Franziska, das weiß ich, echte Träume, die bleiben. Und das ist das, wo man nachher sagt, hätte ich doch mal.
Jein, da will ich jetzt gar nicht schon lange abbiegen, aber ich wollte irgendwie ein, zwei Sachen damals unbedingt machen und habe sie nicht gemacht und habe das auch benannt. Und auf die Frage, würdest du das heute auch machen, würde ich sagen, nee, es war in der Zeit. Also weil manchmal ebbt es dann auch wieder ab, weil logisch ist das geiler, mit 19 Rockstar zu werden. Und weiß ich nicht, ob man mit 45 auch noch Rockstar werden möchte. Aber ich, wir meinen, glaube ich, trotzdem.
Dass man altersgebundene Träume hat,
Und das Begleiten der Träume und da aber trotzdem irgendwie die Realität nicht außen vor zu lassen, sondern sie begleiten, den Rahmen halten und wahrscheinlich immer dranbleiben und, also platt gesagt, irgendwann den Geldhahn zudrehen, weil man kann ja auch Rockstar werden wollen und mit 40 immer noch ein bisschen schwierig.
Ja, also das mit dem Geldhahn, das ist klar, vieles läuft dann auf die Kosten der Eltern, aber das bitte vorher kommunizieren, das meine ich mit einem Plan setzen, dass man dann mal sagt, pass auf, wir unterstützen das und machen das so und so lange mit oder können uns das so und so lange leisten, vielleicht geht's ja auch nicht. Oder sagen, vielleicht du musst jetzt noch dazu bitte kellnern oder irgendwas nebenher machen und dann sind wir bereit, unseren Beitrag zu leisten, die Budgets sind unterschiedlich und dass man vorher sagt, okay, wir gehen jetzt mal das Risiko mit für den und den Zeitraum.
Ja, das ist gut.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Also, ich bin jetzt ganz im Glück und freue mich.
Ich freue mich auch.
Ja, dass wir es wieder so gut haben. Und ich finde deine beiden Bücher irgendwie so zauberhaft. Und ich sage nochmal, wie die heißen. Du darfst gehen, ist das erste. Wege aus festgefahrenen Beziehungen. Und das zweite, mindestens so wichtige, heißt Mädchen stärken. Stärken fördern, Selbstwert erhöhen und liebevoll durch Krisen begleiten. Wie wir unseren Töchtern alles mitgeben, was sie brauchen. So, wir haben auch schon geräuchert, das heißt, das ist schon alles befeuert.
Das letzte Mal hat ja unsere Aufnahme nicht geklappt, aber ich war so fasziniert von dem Salbeigeruch, dass ich mir Salbei gekauft habe und geräuchert habe.
Machst du auch zu Hause?
Ja.
Okay, und was sagen die Jungs?
Es stinkt.
Ah, gut. Aber meine Sorgen auch manchmal für Gestank. Deswegen. Das riecht so ähnlich. Deswegen haben wir da irgendwie ziemlich Spaß. Ich sage das heute. Also, liebe Annette, vielen, vielen Dank. Annette auch spannend war bei mir.
Franziska, ganz lieben Dank für das zweite Gespräch. Ich freue mich sehr. Dankeschön.
Das ist also quasi hoch zwei.